ARD.
SWR Kultur. Forum. Heute mit Susanne Henn und dem Thema Nur noch heiße Luft, der Klimaschutz im Wahlkampf. Klimaschutz, da war doch mal was. Aber während das Thema im Wahlkampf vor knapp 4 Jahren unter dem Eindruck der Ahrtal-Katastrophe eine wirklich zentrale Rolle spielte, finden wir es dieses Mal eher unter der Rubrik Ferner liefen. Den Deutschen und damit auch den Parteien sind gerade offenbar andere Themen wichtiger als die Rettung des Klimas. Migration, Wirtschaftskrise, Krieg und Frieden. Woher kommt dieses Desinteresse? Ist das Thema in der Diskussion zu negativ besetzt? Welche Rolle spielt Klimaschutz in den Parteiprogrammen? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Professor Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster, mit Professor Joachim Weimann, Wirtschaftswissenschaftler und Vorsitzender des Expertenrates für Klima- und Energiepolitik der Denkfabrik R21, die sich nach eigener Definition für eine neue bürgerliche Politik einsetzt, und mit Professor Jan Steckel, Klimaökonom und Leiter der Abteilung Klimaschutz und Entwicklung am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, kurz MCC. Frau Urner, Sie sagen, Politik ist nichts anderes als ein Aushandlungsprozess über unterschiedliche Gefühle. Über welche Gefühle müsste denn da bei der Klimapolitik verhandelt werden?
Naja, ganz viel natürlich über Angst, beziehungsweise besser den Plural hier direkt zu nutzen, nämlich über Ängste, und zwar unterschiedliche Ängste. Also auf der einen Seite Ängste, dass die Wirtschaft morgen oder übermorgen nicht mehr funktioniert. Auf der anderen Seite Ängste darüber, dass wir unsere Lebensgrundlage weiter zerstören. Und natürlich auch damit verbunden ganz reale Ängste, nicht mithalten zu können. Also sprich, den Anschluss zu verlieren, vielleicht auch global gesehen, international gesehen. Und all diese Ängste werden aus meiner Sicht und in meiner Wahrnehmung nicht ehrlich genug besprochen. Und es werden stattdessen dann, was häufig passiert, wenn man Ängste nicht adressiert, andere Emotionen frei, nämlich sowas wie Wut und im schlimmsten Fall dann eben auch Hass.
Herr Weimann, würden sich Klimaprobleme nicht eher rational lösen lassen?
Also natürlich geht es aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Ökonomen, um die Frage, was ist eigentlich unsere rationale Antwort auf die Herausforderung des Klimawandels? Was wäre eine vernünftige, eine rationale Klimapolitik? Aber natürlich spielen da Emotionen eine ganz riesige Rolle, und ich würde Frau Urner unbedingt recht geben, dass Ängste da eine ganz wichtige Emotion sind, über die man auch reden muss. Man muss sich ja klar machen, dass wir im Grunde genommen seit nunmehr vielleicht wenigstens 2 Jahrzehnten Politik eigentlich nur noch erleben als eine Abwehrschlacht gegen Ängste. Das sind ja nicht nur die Ängste vor dem Klimawandel und vor dem wirtschaftlichen Abschwung, das ist auch die Angst vor dem Krieg, das ist die Angst vor Veränderung überhaupt. Also im Grunde genommen ist unsere Politik sehr, sehr stark angstgetrieben, beziehungsweise darauf ausgerichtet, Ängste irgendwie zu kanalisieren, abzuwehren und oder zu bekämpfen. Aber was dabei zu kurz kommt, ist gestalterisches Handeln. Denn gestalterisches Handeln, das bedarf eigentlich einer angstfreien Herangehensweise, einer offenen, dann auch rationalen Herangehensweise. Aber wenn man sich von Ängsten regieren lässt, vielleicht nicht von den eigenen, aber von denen der Wähler und Wählerinnen, dann kommt dabei wenig Konstruktives heraus. Und das ist mein Eindruck, dass das so in den letzten 20 Jahren ja ein Problem der deutschen Politik war.
Also nicht nur des Klimaschutzes, sondern der Politik insgesamt.
Insgesamt, ja.
Herr Steckel, hat Klimaschutz in diesem Wahlkampf denn den Stellenwert, den er verdient?
Natürlich, wenn man jetzt erstmal sich zum Beispiel auch das Duell am Sonntag angeschaut hat, dann muss man ganz klar sagen, nein, das hat ja so gut wie gar keine Rolle gespielt. Auch relativ wenig hört man irgendwie in den entsprechenden Debatten. Ich denke, das ist ein Stück weit auch verständlich, weil der Klimaschutz natürlich ganz viel Konkurrenz hat. Also wir leben in einer Welt von multiplen Krisen, die gegebenenfalls dringender wahrgenommen werden. Natürlich reden sehr viele Menschen jetzt über Migration, aber wir haben natürlich auch ganz fundamentale Fragen. Ist die Frage, werden wir das erste Mal überhaupt seit Bestehen der Bundesrepublik angegriffen in einem hybriden Krieg oder wie man das überhaupt nennt? Wir sind mitten dabei, letztendlich unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten neu zu definieren mit Präsident Trump. Wir sehen eigentlich, dass unsere gesamte liberale Weltordnung, auf der wir ja auch unser gesamtes politisches und wirtschaftliches System aufgebaut haben, so ein bisschen auseinanderbröselt. Und dass es da der Klimaschutz ein bisschen schwierig hat, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Heißt das auch, man kann nur eine bestimmte Anzahl an Krisen gleichzeitig verarbeiten und Klimaschutz ist halt eine Krise, die man auch so ein bisschen wegschieben kann?
Ich befürchte ja. Also natürlich, wenn wir uns die Klimaschäden anschauen, auch wenn Sie haben das Ahrtal angesprochen, es gibt andere Schäden, die werden zwar sichtbarer, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir morgens aufstehen und sozusagen tot umfallen davon. Und das, glaube ich, immer ein bisschen das Problem bei der Klimakrise. Wir reden hier über eine Krise, die letztendlich ihre volle Wucht erst mittel- bis langfristig entfaltet. Und das ist immer dann einfach, das wegzuschieben, gerade im politischen Geschäft, wo man natürlich eher sozusagen kurzfristig denkt, wo man an die nächste Wahl denkt, die dann in maximal 4 bis 5 Jahren wieder ansteht. Und dann ist natürlich so ein Thema wie Klimaschutz immer eins, was dankbar vielleicht vom Tisch fällt.
Jetzt hat sich die Situation ja im Vergleich zu vor 3,5 Jahren, als Klimaschutz im Wahlkampf ja durchaus eine Rolle spielte, überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, es hat sich verschlechtert. 6 von 9 planetaren Grenzen, die ja kurz zusammengefasst die Belastbarkeit unseres Planeten anzeigen, sind mittlerweile überschritten. Wir haben Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände quasi im Wochentakt. Ist das eine Form von Verdrängung? Ist das die Angst, die Sie meinen, Frau Urner? Darin reden wir lieber gar nicht drüber?
Naja, da spielen ganz viele Sachen rein und auch Sachen, die jetzt gerade meine beiden Vorredner, Herr Weimann und Herr Stecke, mit angesprochen haben. Ich versuche da mal so ein bisschen auch Rückbezug drauf zu nehmen. Also das Erste ist natürlich dieses kurzfristige Denken, was irgendwie einfach in uns allen verankert ist, weil wir halt so ein Gehirn in unserem Kopf haben, was gesamtevolutionsbiologisch noch viele Mechanismen nutzt, die aus der Steinzeit stammen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, erstmal im Hier und Jetzt das Überleben zu sichern. Ist auch heute noch wichtig. Denn ich sage immer so ein bisschen plakativ, wenn wir tot sind, dann macht alles andere keinen Sinn mehr. Dann brauchen wir auch keinen 10- oder 20-Jahres-Plan aufzustellen. Und jetzt kommt aber, und da möchte ich so ein bisschen meinen beiden Vorrednern widersprechen, so ein bisschen zum Tragen, dass wir eben politische Strukturen, das, was Sie ja auch beschrieben haben, aufgebaut haben, die dieses kurzfristige, angstgetriebene Denken noch mehr verstärken und dann dafür gesorgt haben, dass wir uns Geschichten erzählen, die einfach nicht besonders viel mit der Realität zu tun haben. Nämlich, dass es wir uns leisten, könnten, Klimaschutz zu ignorieren. Also ganz einfach an 2, 3 Zahlen können wir mittlerweile sagen, nee, wir können uns das nicht mehr leisten. Zum Beispiel haben wir allein in Deutschland über 145 Milliarden Euro von 2000 bis 2021 in die Klimafolgeschäden schon investiert. Da sprechen wir nur nicht genug drüber. Und das sind nur die ganz offensichtlichen. Die indirekten Schäden, Sie haben die 6 von 9 planetaren Grenzen gerade schon angesprochen, spielen da natürlich auch noch mit rein. Und wir tun aber weiterhin so, als ob das etwas ist, was man hinten anstellen kann, weil ja vielleicht die vermeintlich rein wirtschaftlichen Dinge oder andere Sachen wichtiger sind. Und das ist das, was ich meine, wir erzählen uns da die falschen Geschichten, als könne man das irgendwie voneinander trennen und als könne man irgendwie rational mit Problemen umgehen. Das können wir nie, weil es immer darum geht, was wir für Werte und Überzeugungen haben, um dann überhaupt zielorientiert handeln zu können. Und da ist einfach meine Einladung, mein Plädoyer, da müssen wir ehrlicher drüber sprechen.
Also ich glaube, an dem, was Frau Urner gesagt hat, ist einiges dran. Ich würde das nur gerne ein bisschen ergänzen durch einen Gedanken, der besagt, dass es einen Unterschied gibt, ob wir in der Lage sind, die Dinge wirklich voll rational zu analysieren oder ob wir ausschließlich emotional an die Dinge herangehen. Ich glaube, Frau Urner hat recht, wir sind natürlich von unserem Gehirn getrieben und eines, was uns da treibt, ist das, was Psychologen den Sense-Making-Trieb bezeichnen. Das heißt, wir wollen immer verstehen, was um uns herum passiert. Aber das Problem dabei ist, dass wir das nicht können. Unsere Welt ist viel zu komplex und viel zu schwierig, als dass wir ein reales, realistisches und umfassendes Bild davon haben könnten und auch in einzelnen Fragen in der Lage wären, uns eine klare Meinung zu bilden. Deswegen sind wir einfach angewiesen darauf, dass uns Menschen, die mehr wissen als wir, einfache Geschichten, Narrative erzählen, die uns erklären, wie die Welt funktioniert. Wir brauchen diese Narrative, ohne die geht es nicht. Wir können nicht erwarten, dass in einer Demokratie alle Wähler voll informiert entscheiden. Das tun sie nicht, das können sie nicht, damit würden wir sie gnadenlos überfordern. Das Problem ist, es gibt gute Narrative, die orientieren sich an dem besten verfügbaren Wissen und versuchen, dieses beste verfügbare Wissen so aufzubereiten, dass man es einfach verstehen kann. Dann gibt es schlechte Narrative, die tun so, als wenn sie das tun würden, tun aber in Wirklichkeit etwas anderes, versuchen nur Machtstrukturen zu stabilisieren. Und dann gibt es noch die sehr schlechten Narrative, Das sind die, mit denen werden Kriege begründet oder das Töten von Menschen gerechtfertigt.
Und welche Narrative sehen Sie denn jetzt gerade in Bezug auf die Klimapolitik?
Ja, der entscheidende Punkt ist, wie schaffen wir es, dass sich die guten Narrative durchsetzen? Und das ist das Problem, mit dem wir die ganze Zeit eigentlich hier kämpfen, weil wir nach meiner Wahrnehmung sehr gefährdet sind, uns auf schlechte Narrative zu verlassen, weil schlechte Narrative im Wettbewerb der Narrative einen erheblichen Vorteil haben. Sie sind nämlich nicht wie ein gutes Narrativ an die Realität gekoppelt und daran, dass sie die Wirklichkeit einigermaßen abbilden müssen, sondern sie können letztendlich frei agieren. Und das verleiht ihnen im Wettbewerb der Narrative eine große Macht. Das hat zur Folge, dass sich verschiedene Narrative, die in Bezug auf Klimapolitik haben, etablieren können, die sehr schädlich sind. Da ist natürlich einmal das Narrativ, was zum Beispiel die AfD bedient, dass sie sagt, na ja, es ist ja alles nicht bewiesen und wir müssen gar keine Klimapolitik machen. Das ist ein Narrativ, das verfängt bei vielen Menschen, weil es natürlich ein billiger Ausweg aus der Situation ist, in der wir gerade sind. Es gibt auf der anderen Seite aber auch andere Narrative, die vorgeben, das Problem zu lösen. Deswegen aber nicht gute Narrative sind, weil sie sich nicht an dem wirklich besten verfügbaren Wissen orientieren. Damit meine ich nicht die Frage, wie schlimm ist der Klimawandel, welche Schäden kommen auf uns zu und so weiter, sondern ich meine die Frage, was ist denn das richtige Instrument, um gegen diese Entwicklung anzugehen? Und da haben wir das, was ich gerne das grüne Narrativ nenne, nämlich ein Narrativ, das einfach sehr simpel sagt, okay, wir müssen aus der Atomkraft aussteigen, wir müssen aus der Kohle aussteigen und sehr viel Erneuerbare machen und dann wird das alles. Und wir dürfen auf gar keinen Fall unsere Klimaziele aufgeben, unsere deutschen Klimaziele aufgeben, weil dann geht die Welt unter.
Halten Sie für ein falsches Narrativ?
Das halte ich für ein grundfalsches Narrativ.
Herr Steckel, sehen Sie das auch so?
Ich kann mir schon vorstellen, was Herr Weimann jetzt als nächstes sagt. Nämlich das.
Sie können in meinen Kopf gucken. Das finde ich jetzt.
Und das, obwohl ich dachte, das sei meine
Rolle. Obwohl ich sie nicht sehe.
Wir sind gespannt, Herr Steckel.
Ich vermute mal, dass jetzt letztendlich er dagegen setzen möchte, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass wir halt letztendlich über Politikinstrumente reden müssen, die entsprechend den Preis regeln. Also letztendlich über hohe CO2-Preise sprechen müssen.
Wir müssen über Instrumente reden. Ja.
Über Instrumente reden. Und dem würde ich überhaupt nicht widersprechen, ganz im Gegenteil. Ich glaube sozusagen, letztendlich reden wir viel zu oft über Ziele, über sehr ambitionierte Ziele, 2-Grad-Ziel, 1,5-Grad-Ziel, sowohl in Deutschland als auch international. Und keiner letztendlich macht ein überzeugendes Angebot, wie wir das eigentlich machen können. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Ich wollte aber, wenn ich darf, doch noch ganz kurz was zu der Frage der Narrative sagen. Was ich wahrnehme, ist letztendlich eine Veränderung des Klimanarrativs auf nationaler Ebene. Also wenn wir zurückgucken nach 2018, 2019, dass das Thema dann auch in der öffentlichen Debatte ganz groß geworden ist, getrieben auch von den großen Demonstrationen von Fridays for Future, dann habe ich, das war zumindest meine Wahrnehmung, eigentlich ein sehr hoffnungsvolles Narrativ da gesehen. Packen wir es an, wir schaffen das und so weiter. Und dieses Narrativ hat sich mit der Zeit irgendwie verändert in so ein Narrativ von Schuld. Ihr seid schuld, ihr Reichen seid schuld, ihr Autofahrer seid schuld, ihr Fleischesser seid schuld und so weiter. Und damit ist das Klimathema von so einem Thema, das eigentlich verbunden hat, das auch Leute auf die Straße gebracht hat, dass irgendwie, man hat das Gefühl so, okay, jetzt geht es los, auch wenn man wie wir alle wahrscheinlich irgendwie professionell damit zu tun hatte, war irgendwie so Wahnsinn. Jetzt bekommt das Thema endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient. Wir hatten auf einmal politische Mehrheiten für höhere CO2-Preise und so weiter. Aber mit diesem Wechsel ist letztendlich ein Narrativ entstanden, das spaltet. Und Klimawandel ist da, was im Englischen als Partisan Issue irgendwie letztendlich aufgetreten. Das heißt, man hat dieses Thema einer bestimmten politischen Richtung zugeschrieben. Vielleicht den Grünen, vielleicht den Linken, aber es war kein großes gesamtgesellschaftliches Narrativ mehr. Und das halte ich für ein großes Problem. Auf einmal gab es dann diese fürchterlichen Aufkleber wie Fuck Greta oder die Galgen gegen die Grünen auf den Demonstrationen und so weiter. Und unabhängig davon, was man jetzt davon halten würde, ist ja letztendlich die Beobachtung hier, dass es eben quasi ein spaltendes Narrativ ist. Und ich denke, dass das, um mal nochmal zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, auch Teil des Problems ist, warum eigentlich Klimaschutz im Wahlkampf keine so große Rolle spielt, weil ich denke, dass das Thema jetzt auch zunehmend als toxisch wahrgenommen wird, dass man letztendlich mit dem Thema eben auch Leute verärgern kann und dann vielleicht lieber gleich die Finger davon lässt. Und ich denke, was auch nicht geholfen hat, ist, dass wir halt über die letzten 2-3 Jahre natürlich auch in einer Diskussion waren über steigende Energiepreise, die mit Klimapolitik teilweise gar nichts zu tun hatten, sondern mit Russlands Invasion der Ukraine. Aber die Mechanismen sind ja ähnlich. Und was wir beobachtet haben, dass diese steigenden Energiepreise die Menschen durchaus in die Arme von Populisten und populistischen Narrativen getrieben haben. Und ich kann mir schon vorstellen, ohne dass ich es jetzt nachweisen kann, aber dass aus politstrategischer Sicht dann so ein Thema vielleicht eher mal nicht angefasst wird oder nicht nach vorne gestellt wird.
Die Diskussion gerade, einmal kurz auf die Metaebene gesprungen, zeigt wunderbar, dass wir eben niemals voll rational, wie Herr Weimann es gesagt hat, handeln können. Denn es wurde jetzt ganz häufig schon der Begriff oder Begriffe sowas wie richtig oder falsch gesagt. Und da zuckt in mir immer alles zusammen und mein Hirn sagt ganz laut, nein, nein, stopp, 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 weil wir über richtig und falsch ja nur sprechen können. Klar können wir sagen, es gibt richtige und falsche Fakten und wir haben uns darauf geeinigt, 2 und 2 ist 4. Und wenn dann jemand kommt und sagt, 2 und 2 ist 5, dann können wir sagen, es ist falsch. Aber alles, was wir hier gerade besprochen haben oder anfangen zu besprechen, da geht es eben nicht um so ein faktisch überprüfbares richtig oder falsch, sondern es geht um Werte und Überzeugung. Und genau das Hin und Her, was wir jetzt hier so ein bisschen anfangen auszudiskutieren, was großartig ist, ja, beschäftigt sich mit Werten und Überzeugung. Ist es richtig oder falsch, sich so oder so zu verhalten? Und dann halt auch zu fragen, was sind denn die wichtigen Instrumente? Und dann können wir über rational im Sinne von meinem, unserem oder dem Ziel von bestimmten Parteien näher kommt, Lösungsstrategien ansetzen. Aber nur, wenn wir vorher über diese Werte und Überzeugung gesprochen haben. Es ist ganz, ganz gefährlich aus meiner Sicht, so einfach ein richtig oder falsch rauszuhauen und dann nicht vorher geklärt zu haben, was denn eigentlich das Ziel ist. Und dass diese Polarisierung von dem Thema so einfach geworden ist, liegt eben daran, dass die Folgen des Klimanotfalls immer spürbarer werden. Das ist genau der Punkt. Und damit eben die Ängste, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, immer realer werden in den unterschiedlichen Ausprägungen. Wie gesagt, manchmal geht es um ganz banale, grundlegende Existenzängste, wirtschaftlicher und eben dann aber auch Überlebensnatur.
Wie kann es da passieren, Frau Urner, dass wir darüber so polarisierend reden? Wir sind uns ja eigentlich einig. Mit Ausnahme der AfD bestreitet ja keine Partei die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Migration macht auch Angst, dominiert gerade alles. Wieso schaffen wir es beim Klimaschutz nicht auch auf eine Art und Weise darüber zu reden, die Menschen die Angst nimmt, aber sie mitnimmt?
Weil wir eben immer noch dieses Narrativ haben, Klimaschutz versus wirtschaftlicher Schutz oder Wirtschaft versus Klima. Und das zieht sich ja nach wie vor auch durch die demokratischen Parteien beziehungsweise Diskussionen, die diese Parteien führen oder viele dieser Parteien oder die Vertreter und Vertreterinnen der Parteien. Das sind ja nicht die Parteien, die diskutieren. Und das ist so fatal, weil halt immer noch gesagt wird, so Aussagen begegnen mir täglich in den Medien und damit dann zitierend von Politikern, Politikerinnen und aber auch Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen, die halt sagen, ja, Klimaschutz, also nicht so ganz strikt vielleicht, aber können wir uns nicht leisten oder wir dürfen die Wirtschaft nicht vernachlässigen gegenüber dem Klima. Und das ist eine fatal falsche Geschichte, weil es irgendwie immer noch suggeriert oder die Menschen, die so etwas sagen, suggerieren, dass wir da eine Trennung haben könnten. Dabei ist das, was Herr Stecke ja auch gesagt hat, gerade dieses verbindende Element, Klima und alles, was dazugehört, das zu berücksichtigen, weil das ist unsere Lebensgrundlage. Wir können, das sagt der Niklas Höhne vom New Climate Institute immer so schön, ein sehr geschätzter Kollege aus Köln, wir können nur über Wirtschaft reden, wenn wir eine Grundlage dafür haben, also eine Lebensgrundlage und damit natürlich auch eine klimatische Grundlage, überhaupt wirtschaftlich tätig zu werden. Also um die Frage nochmal kurz zu beantworten, ich denke, der Hauptgrund daran, warum wir das nicht besser tun und das nicht so konkret tun, wie zum Beispiel bei Themen wie Migration und anderen, ist, dass wir nach wie vor falsche Geschichten, und da sage ich ganz bewusst falsch, darüber erzählen, was unsere Lebensgrundlage und unser wirtschaftliches Denken und unsere Basis ausmacht.
Also ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen. Ich will es mal so rum versuchen. natürlich das Argument, wenn das Klima kippt und wir hier eine katastrophale Entwicklung erleben, dann bricht alles zusammen und dann müssen wir über nichts anderes mehr reden. Wenn das so wäre, dann wäre das natürlich richtig. Dann wäre aber immer noch die Frage eigentlich zu stellen, okay, was ist denn die beste Abwehr für dieses Szenario? Das diskutieren wir gar nicht. Und ich glaube, deswegen haben die Leute auch die Nase voll von dem Klimathema. Weil wir eben viel zu wenig darüber diskutieren, was ist denn jetzt eigentlich eine wirksame Methode? Und wenn man sich die Daten und Fakten dann einfach mal anschaut, dann stellt man fest, okay, wir haben in Deutschland seit 1990 ein Drittel unserer CO2-Emissionen eingespart. In Europa etwa ein Viertel. Aber global sind seit 1990 die Emissionen nicht gesunken. Sie sind gestiegen. Und zwar kräftig. Das bedeutet, dass wir als Europa und schon gar nicht als Deutschland offensichtlich keinen Hebel haben, keine Möglichkeit haben, dieses Problem tatsächlich anzugehen. Wenn wir morgen klimaneutral würden, hätte das auf die klimatische Entwicklung praktisch keine Entwicklung. Das heißt, wir können das Klimaproblem nur lösen, wenn wir zu einer globalen Lösung kommen, wenn wir die großen Emittenten mit ins Boot kriegen, wenn wir Kooperation auf internationaler Ebene zusammenkriegen. Das alles streben wir aber nicht an, beziehungsweise dafür tun wir nichts, sondern wir tun so und suggerieren den Leuten, es reicht, wenn wir nationale Klimapolitik machen. Das reicht bei weitem nicht. Wir haben 1,5% Anteil an der globalen CO2-Emission. Wir brauchen die großen Koalitionen. Wir müssen darauf hinarbeiten und wir müssen als Europa ein System, ein klimapolitisches System etablieren, das die anderen Regionen tatsächlich als Vorbild ansehen können, was wirklich eine exemplarisch gute Lösung darstellt. Und eine exemplarisch gute Lösung, das, Frau Urnert, das muss man einfach an der Stelle sagen, bedeutet nicht nur, dass wir CO2 reduzieren, sondern dass wir bei der CO2-Reduktion nicht auch gleichzeitig unsere Wirtschaft und unseren Sozialstaat und unseren Wohlstand mit wegschmeißen. Das gehört zusammen. Wir müssen Klimaschutz so organisieren, dass er vereinbar ist mit einer sozialen Existenz und einer wirtschaftlichen Existenz, so wie wir sie hier uns erarbeitet haben in Europa und wie wir sie alle behalten wollen. Wenn wir das nicht schaffen, dann kriegen die Leute Angst. Dann kriegen die Angst davor, dass das, was die ganzen Klimaaktivisten sagen und was sie fordern, eben genau diesen Wohlstand und diese Sicherheit kosten wird. Wenn wir nicht adressieren, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir über diesen Widerspruch intensiv nachdenken. Denn diesen Widerspruch gibt es nun mal.
Ich denke, eine Sache, wo ich Herrn Weimann sehr zustimme, ist, dass wir international sehr stark unter Beobachtung stehen. Gerade Deutschland. Wir haben letztendlich uns sehr exponiert und haben eigentlich gesagt, okay, wir schaffen das als westliche Industrienation zu dekarbonisieren und gleichzeitig eben eine Industrienation zu bleiben. Und ich denke, da wird auf jeden Fall auf uns geschaut. Wir haben uns da als Rollenbild ins Spiel gebracht. Dass wir aber nichts machen für diese Koalition, dem würde ich widersprechen. Also ich denke, das ist vielleicht auch Teil des Problems. Ganz viel Klimapolitik wird auch auf europäischer Ebene entschieden und ich halte das übrigens auch für richtig. Wir haben europäisch ab 2027 dann auch mit dem EU-ETS-2 einen wichtigen Schritt, den wir weitermachen im Hinblick auf europäische Integration der Klimapolitik. Und wir haben dann entsprechend auch den CBAM, also den Grenzausgleich für CO2-Emissionen. Und jetzt komme ich gerade aus Mexiko und bin auch demnächst in Indonesien. Und es ist eigentlich egal, wo ich bin, weil Bottomline dessen, was ich sagen will, ist, dass selbst die Androhung dieses Klimagrenzausgleichs in ganz vielen Ländern schon dazu führt, dass ganz anders über Klimapolitik nachgedacht wird. In Indien zum Beispiel, wo man von CO2-Bepreisung lange, lange nichts wissen wollte, wird jetzt geprüft, was gemacht werden kann. In Indonesien wurde bereits ein ETS eingeführt. In Mexiko wird auch darüber diskutiert, in der Türkei. Und wenn man dann letztendlich per geschlossener Tür mit den Leuten redet, warum fangt ihr denn jetzt an, damit euch irgendwie Gedanken zu machen? Weil sie sagen, ja, wegen der europäischen Politik. Also ich stimme Ihnen zu. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das bedeutet, dass wir nichts machen können oder dass wir nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir machen und ich glaube, wir machen auch durchaus was, was zur Veränderung führt.
Das ist das Einzige, was bisher in der Menschheitsgeschichte zu Veränderung geführt hat, dass einige wenige Menschen beschlossen haben, Dinge anders zu machen. Und natürlich hat das gerade von Deutschland, aber auch von jedem einzelnen Individuum eine riesige Signalwirkung. Und da bin ich wieder bei meiner Kritik an dem, ja, was ist das Beste und was ist das Schlechteste oder was ist richtig oder falsch? Also wenn wir da nicht ehrlicher drauf schauen und vorher schauen, naja, was ist denn das Ziel, was wir erreichen wollen? Und dann zu gucken, was kann jeder Einzelne, und jeder Einzelne kann eben auch ein Land sein, wie zum Beispiel Deutschland, bewirken, dann ist das einfach fatal, wenn so eine Aussage unkommentiert im Raum stehen bleibt. Naja, es ist egal, was wir hier machen, selbst wenn wir hier klimaneutral wären. Das ist tatsächlich faktisch falsch, weil Menschen danach gucken. Und Herr Steckel hat gerade sehr schön anschaulich Beispiele belegt. Ich möchte bitte den Satz beenden dürfen. Mhm. Beispiele dargestellt, die genau diese Signalwirkung und auch wieder gezeigt hat, wir sind soziale Wesen. Und auch Menschen in anderen Ländern schauen darauf, was hier passiert. Und das hat einen riesen Einfluss.
Nur noch heiße Luft, der Klimaschutz im Wahlkampf. Das ist unser Thema heute in SWR Kulturforum. Ich möchte jetzt nochmal auf den Wahlkampf zurückkommen. In den Programmen findet sich das Thema Klima weiter hinten immer ein bisschen versteckt, aber es ist ja durchaus da. Es wird nur wenig drüber geredet. Herr Steckel, welche Maßnahmen werden denn jetzt vorgeschlagen, die Sie für die wirkungsvollsten halten?
Also ich denke, es gibt da einen Mix von Maßnahmen, die diskutiert werden. Das eine ist natürlich die Fortführung und auch Ausweitung des CO2-Preises auf verschiedene Sektoren, also inklusive Gebäude und auch Verkehr. Ich glaube aber, was extrem wichtig ist, ist, dass wir uns sehr gut überlegen, was wir mit den Einnahmen machen und wie wir vor allen Dingen die Kompensationen so organisieren, dass auch die in irgendeiner Weise Anreize haben, auf diesen Preis zu reagieren, die massiv betroffen sind. Weil was wir beobachten, ist, dass eben letztendlich so einen CO2-Preis sehr heterogen verschiedene Haushalte betrifft. Ich rede jetzt erstmal über die Haushalte, nicht über die Industrie, weil ich glaube, das ist für mich wirklich, gerade wenn wir über die Akzeptanz solcher Maßnahmen sprechen, ist das wirklich das A und O, dass wir es hinbekommen, den Leuten zu signalisieren, wir setzen zwar hier die entsprechenden Signale, aber wir schaffen auch Maßnahmen, dass ihr eben auch darauf reagieren könnt. Und nicht total frustriert, weil letztendlich, wenn ich einen CO2-Preis im Gebäudesektor habe von 180, 200 Euro oder was auch immer, und das aber jemandem zumute, der eigentlich gar nicht das Kapital hat, entsprechend darauf zu reagieren, seine Heizung auszutauschen, sein Haus zu dämmen oder sowas, dann führt es einfach nur zu Frustration, zu Angst und so weiter. Und das müssen wir eben gut hinbekommen.
Also Sie spielen darauf an, dass ab 2027 der CO2-Emissionshandel eben auch auf private Haushalte im Bereich Heizen, im Bereich Tanken ausgeweitet wird und dann natürlich für einige Haushalte die Kosten steigen werden.
Genau.
Und was machen wir dagegen?
Also vielleicht kann ich dazu was sagen. Ich glaube nicht, Herr Steckel, dass wir das mit ein bisschen Umverteilung aus den Einnahmen, aus dem Emissionshandel oder so etwas hinbekommen. Das funktioniert nicht. Bleiben wir mal bei den Heizungen. Was kostet es, um mit einer Wärmepumpe eine Tonne CO2 einzusparen? Ich habe das mal ausgerechnet. Das ist natürlich insofern etwas schwierig, weil das hängt natürlich sehr stark davon ab, was für ein Haus betrachten wir, wie ist das gedämmt, welche Heizung hat das und so weiter. Aber die Untergrenze, was die Kosten angeht, bei einem sehr schlecht gedämmten Haus, je schlechter gedämmt, umso leichter ist es, CO2 einzusparen, liegt bei 600 Euro die Tonne. Und das geht dann rauf bis 1200. Das heißt, wenn Sie jetzt jemanden dazu bringen wollen, eine, sagen wir mal, Gasheizung, die er in seinem Keller hat, zu ersetzen mit einer Wärmepumpe. Die Gasheizung emittiert etwa 4 bis 4,5 Tonnen CO2 im Jahr. Dann müssen Sie ihm einen Preis vorsetzen pro Tonne von mindestens 1000 Euro. Denn sonst macht er das nicht.
Oder ich ergänze das Instrument CO2-Bepreisung eben durch zum Beispiel eine Subvention.
Ja, aber das kommt nicht hin, wenn Sie sich das einfach mal rein größenordnungsmäßig durchrechnen. Wir können mit CO2-Preisen, auch mit impliziten CO2-Preisen von 1000 Euro und mehr, nicht über die Runden kommen. Das schaffen wir nicht, das geht nicht. Wir haben jetzt CO2-Preise, die liegen im Moment bei 60 Euro. Selbst da wird schon gesagt, das ist eine ziemliche Belastung für den Energiesektor und so weiter. Aber mit 1000 Euro kommen wir beim besten Willen nicht klar. Und da nützt auch ein bisschen Umverteilung nichts. Ich will
aber
vielleicht
nochmal. Das ist noch auch gar nicht mein Punkt, Herr Weimann. Ich glaube wirklich sozusagen, da sprechen wir ein bisschen aneinander vorbei. Denn mir geht es jetzt nicht um die klassische Umverteilung von, wir nehmen jetzt einen Prozentsatz der Einnahmen und machen zum Beispiel was ja eigentlich auch die jetzige oder jetzt scheidende Koalition machen wollte, nämlich das Klimageld. Da bin ich ein Stück weit bei Ihnen, dass das so weit nicht ausreichen wird. Aber es gibt ja durchaus andere Instrumente und wir wissen, dass sozusagen die Effektivität von Maßnahmen determiniert wird durch den Politikmix und darüber müssen wir eben sprechen. Ein CO2-Preis wird Teil dieses Mixes sein, aber andere Maßnahmen wie eben Subventionen für klimafreundliche Heizung, für Dämmung und so weiter werden eben auch Teil des Pakets sein müssen.
Das wird eben auch immer so behauptet. Ich habe noch nie verstanden, warum. Weil die Begründungen, die fehlen dann immer.
Ich würde Ihnen dann das Papier von Stechemesser et al. In Science 2024 empfehlen, dass da eigentlich die empirische Evidenz ganz gut für liefert.
Wofür plädieren Sie denn?
Also ich plädiere erstmal dafür, dass wir realistisch sind. Und da muss ich sagen, realistisch ist es einfach nicht so, wie Frau Urner sagt, dass man auf uns guckt und uns dann nacheifert. Das ist nicht das, was wir empirisch beobachten. Wir machen das seit 25 Jahren. Es gibt kein anderes Land, das eine ähnliche Politik betreibt wie wir. Es gibt auf dieser Erde kein anderes Land, das gleichzeitig aus der Atomkraft und der Kohle aussteigt. Das alles gibt es nicht. Was wir beobachten ist, dass es einen Weltverschiebebahnhof bei den CO2-Emissionen gibt. Das, was die Europäer weniger verbrennen an Öl, das verbrennen andere mehr. Das ist der Grund, warum die CO2-Emissionen global nach wie vor steigen. Das sollten wir endlich mal zur Kenntnis nehmen und uns daran orientieren, anstatt zu glauben, naja, wenn wir das hier machen, dann machen alle anderen das nach. Das ist nämlich nicht der Fall. Die andere Frage war ja, was soll man sonst tun? Man soll vor allen Dingen darauf achten, dass man CO2-Vermeidung dort betreibt und so betreibt, dass die Kosten, die Lasten, die dadurch entstehen, minimiert werden. Das ist immer auch das, was das Bundesverfassungsgericht letztendlich fordert. Und das kriegt man nur hin, wenn man die Vermeidungskosten mit berücksichtigt. Das tun wir nicht. Wir ignorieren die. Wir ignorieren die vollständig. Und wenn ich eben sagte, dass wir mit Heizungen und einer Wärmepumpe CO2 einsparen wollen, das irgendwas zwischen 600 und 1000 Euro die Tonne kostet, dann muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass es andere Methoden gibt, bei denen kriegt man die gleiche Tonne für 60 Euro eingespart. Das ist nämlich im Bereich der Energieproduktion, das ist im Bereich des ETS1, das sind da gegenwärtig die Grenzkosten der Vermeidung. Das heißt, wir sollten uns auf Instrumente konzentrieren, die tatsächlich erreichen, dass Vermeidung immer dort stattfindet, wo die Grenzkosten der Vermeidung am niedrigsten sind und emittiert wird dort, wo die Vermeidung am teuersten wäre. Das schafft ein Instrument, das CO2-Preise benutzt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt eine CO2-Steuer ein oder den Emissionshandel, der dann einen Preis endogen produziert. Aber ohne einen solchen Preissetzungsmechanismus und ohne ein solches Preissetzungsinstrument kommt man nicht weiter. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass natürlich die Frage, wie entwickelt sich ein CO2-Preis, extrem davon abhängt, welche Minderungsziele ich verfolge. Und wenn ich das Minderungsziel verfolge, innerhalb der nächsten 20 Jahren auf netto Null zu kommen, dann ist vollkommen klar, dann wird es im ETS2 CO2-Preise geben, die dann sogar den Einbau einer Wärmepumpe rechtfertigen, die aber kein Mensch mehr bezahlen kann. Das heißt, wir müssen auch über die Klimaziele, über den Emissionsreduktionspfad reden und wir müssen darüber reden, ob es uns nicht gelingt, wenn wir so ein ETS2 bekommen und damit fast ja schon ein umfassendes Emissionshandelssystem in Europa haben, dieses System nicht als Best Practice auch in die internationale Diskussion zu bekommen. Herr Stecke, Sie haben gesagt, zu Recht gesagt, es gibt auch andere Emissionshandelssysteme bisher, aber das ist alles Stückwerk im Moment. Da sind teilweise Preise oder Caps ausgerufen, die sind lächerlich. Da bilden sich Preise von ein paar Cent. Also da müsste ganz, ganz viel mehr passieren, damit das irgendwie global tragfähig wird.
Ganz kurz mal, Caps sind die Obergrenzen für Emissionen. Das wissen vielleicht nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen. Also die Ziele, die maximal festgelegt werden, dessen, was an CO2 ausgestoßen werden darf.
Genau.
Frau Urner, wenn wir jetzt den Menschen sagen, wir haben jetzt die und die Ziele und wir nehmen vielleicht jetzt nochmal die Ambitionierten, die sagen, wir schaffen es bis 2050 klimaneutral zu werden. Also wir sagen, wir haben die Ziele und das wird richtig teuer. Halten die Menschen das aus, wenn sie es im Vorhinein wissen? Oder sollte man so ehrlich nicht sein? Oder müssen wir so ehrlich sein?
Die Sache ist halt die, alles andere wird halt noch teurer. Das ist der Punkt. Das ist das, was ich meine mit dem, das hilft uns nicht länger weiter, das gegeneinander abzuwägen. Also ich finde es immer schön, wenn diese Diskussion gemacht wird, können wir uns das leisten? Und dann machen wir mal kurz eine Zeitreise zurück an zwei Tage vor der Flutkatastrophe im Ahrtal und vielen anderen Bereichen in Deutschland. Hätte da jemand gefragt, können wir uns das leisten? Hätten halt gesagt, nee, auf keinen Fall. Aber es ist halt passiert. Und das ist der Punkt. Und wenn wir jetzt einmal vielleicht den Blick auch so ehrlich wagen auf den aktuellen Stand der Klimawissenschaften global zu schauen und zu beobachten, dass wir dort ein Augenreiben angesichts der noch viel dramatischeren Folgen, als das ohnehin schon vorhergesagt war, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr akkurat vorhergesagt war in vielen Bereichen, aber eben in einigen Bereichen auch das Vorhergesagte noch übersteigt, im Sinne von, es ist noch schlimmer, noch dramatischer. Da müssen wir halt einfach genauer hinschauen. vielleicht da auch wieder den Rückschluss ziehen oder die Verbindung zu den Ängsten, weil danach haben sie ja gefragt, nämlich die Ängste und dieses, ja, wenn es teurer wird, teuer, und Angst ist erstmal was, was man natürlich verhindern will, beziehungsweise diese Rückkopplung. Sagen, ja, das wird jetzt teurer und dann bekommen die Menschen Angst und dann müssen wir ihnen halt was anderes erzählen. Das ist natürlich, Entschuldigung, aber das ist ja Quatsch. Also damit würden wir ja die Menschen anlügen und sagen, naja gut, wir wissen eigentlich, es wird teurer werden, und wenn wir mit den Klimawissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sprechen, wissen wir, es wird vielleicht noch teurer als ohnehin schon prognostiziert. Und wir können denen das aber nicht zumuten, weil dann bekommen die Menschen ja Angst und, ne, können das nicht verkraften. Also sagen wir ihnen, das passiert nicht. Dann kommt wieder dieses kurzfristige Denken zum Tragen und natürlich auch die politischen Belohnungsstrukturen im Sinne von 4 Jahre oder 5 Jahre wird neu gewählt. Aber das hilft uns natürlich nicht. Und deshalb müssen wir aus meiner Sicht so eine, ja, neue Evolutionsstufe einnehmen, nämlich langfristiges Denken nicht nur zu üben, sondern dann tatsächlich auch in den Strukturen politischer und wirtschaftlicher Natur umzusetzen. Was meine ich damit? Dass wir eben ehrlich adressieren müssen, was da auf uns zukommen könnte und was auf jeden Fall auf uns zukommen wird. Dann zu schauen, wie wollen wir diese Kosten verteilen? Nämlich sagen, okay, was glauben wir ist dann der beste, wichtigste Weg im Sinne von, wie wird es am wenigsten schlimm für möglichst wenig Leute? Und dann können wir auch ehrlich darüber reden, was für Ängste wir dabei adressieren müssen. Nämlich zum Beispiel von Menschen, die besonders stark finanziell davon betroffen sind. Und auch das wissen wir faktisch aktuell. Das sind vor allem Frauen, interessanterweise, also global gesehen jetzt. Und das sind Menschen, die eben sowieso schon finanziell schlechter gestellt sind. Das heißt, da müssen wir uns doch auch Deutschland als Sozialstaat fragen, wollen wir das?
Also Frau Urner, wenn wir über Politik, Klimapolitik reden, dann höre ich dieses Argument sehr häufig. Das wird ja alles noch viel teurer, wenn wir nichts tun. Und es gibt immer mehr Katastrophen und so weiter und so weiter. Aber das lenkt doch vom eigentlichen Problem ab. Denn die Frage, was soll ich gegen den Klimawandel tun, ist doch unabhängig davon, wie hoch die Schäden jetzt sind. Die Schäden bilden bestenfalls eine Obergrenze dessen, was wir tun sollten. Aber solange wir uns darunter bewegen, das tun wir ganz sicher, geht es doch darum, dass wir möglichst effektive und effizienten Klimaschutz machen.
Je schlimmer es wird. Entschuldigung, dann habe ich eine Rückfrage. Wie definieren Sie denn effizient an der Stelle dann?
Ganz einfach. Wenn Sie eine Tonne CO2 für 60 Euro einsparen können und Sie können sie für 1000 Euro einsparen, dann sollten wir uns darauf konzentrieren, sie für 60 Euro einzusparen. Dann können wir nämlich ein zigfaches, mit dem gleichen Ressourceneinsatz, ein zigfaches an Klimaschutz herbeiführen, als wenn wir die 1000-Euro-Variante wählen. Und wir wählen im Moment die 1000- und die 2000-Euro-Varianten und lassen die 50- und 60-Euro-Varianten liegen.
Dann habe ich eine Rückfrage, Herr Weimann. Die müssten doch auch im Preis steigen, wenn wir dann unsere Emissionsziele nicht erreichen. Dann bleibt es ja nicht bei 50, 60 Euro die Tonne.
Natürlich nicht, aber die Emissionspreise, die sind dann explizit und sie sind immer noch minimal. Emissionshandelssysteme haben die Fähigkeit, die Vermeidung so zu organisieren, dass sie immer dort stattfindet, wo die Kosten der Vermeidung minimal sind. Das kann Planwirtschaft, die wir im Moment machen, nicht. Die macht da gravierende Fehler. Die Bundesregierung hat zu Protokoll gegeben, dass sie nicht weiß, was die Klimaschutzmaßnahmen kosten. Also wie will sie eine kosteneffiziente Klimapolitik machen? Das sind die Dinge, über die wir reden müssen. Wir müssen über so Dinge reden wie das Energieeffizienzgesetz, das uns unglaublich viel kosten wird, dass die Gesellschaft massiv belasten wird, ohne dass es auch nur ein Gramm CO2 einspart. Also über solche Dinge müssten wir reden. Aber ich wette, was im Energieeffizienzgesetz steht, das wissen die wenigsten. Das ist überhaupt nicht bekannt. Das wird nicht kommuniziert. Und das ist aber etwas, was kommuniziert werden müsste, wenn wir eine rationale Antwort finden wollen auf das, was der Klimawandel uns an Schäden zufügt. Nochmal, wenn wir wirklich Klimaschutz machen wollen und es uns um den Klimaschutz geht, dann sollten wir doch nicht dort vermeiden, wo es möglichst teuer ist, sondern dort, wo wir für die Ressourcen, die wir einsetzen, möglichst viel Klimaschutz kriegen. Und wenn wir das so organisieren, dann können wir ein Vorbild für die Welt werden. Denn dann können wir Klimaschutz, die Bewahrung unserer Umwelt und die Bewahrung unserer sozialen Umwelt miteinander verheiraten oder in Einklang bringen. Wenn wir das nicht tun, dann geht das eine auf Kosten des anderen. Und wir leben, das möchte ich zu bedenken geben, wir leben in einer Demokratie. Und wenn Sie in einer Demokratie aus den edelsten Motiven auch immer eine Politik betreiben, die Gefahr läuft, unser soziales Sicherungssystem zu zerstören, dann werden Sie abgewählt. Und dann war es das mit Klimaschutz. Also diese Ignoranz gegenüber den ökonomischen und sozialen Folgen von Klimaschutz schadet dem Klimaschutz enorm. Das ist das, was wir jetzt in Ansätzen schon beobachten. Aber das wird sich noch potenzieren, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Herr Steckel, möchten Sie da widersprechen oder zustimmen?
Nein, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir sozusagen eigentlich in unserer liberalen Demokratie letztendlich das Vertrauen brauchen, dass diese liberale Demokratie das Problem, das definiert wird, auch lösen kann. Und da bin ich auf jeden Fall bei Herrn Weimann. Ich denke auch, dass wenn wir das jetzt zum Beispiel nur über Preise machen würden, dann bräuchten wir Preise, die politisch aus meiner Sicht nicht durchsetzbar wären. Aber dann können wir jetzt zwei Sachen machen. Wir können entweder, und das ist so, habe ich Sie verstanden, über die Ziele sprechen. Also sind das denn die richtigen Ziele, die wir haben? Das würde ich nicht empfehlen, weil da bin ich wieder bei Frau Ohmer. Ich meine, wir wissen eigentlich von der Klimawissenschaft, was die Schäden sind und dass wir das auf jeden Fall vermeiden sollten. Oder aber wir sprechen über Instrumentenmixe, die uns das gegebenenfalls erlauben können. Das heißt, da müssen wir eben auch darüber sprechen, wie können wir denn zum Beispiel kompensieren, wie können wir bestimmte Instrumente miteinander kombinieren. Es wird natürlich zu Kosten kommen im Vergleich zur absolut effizienten Lösung, aber ich denke, dass wir auch zu Lösungen kommen können, die eben halt nicht komplett weg sind von der effizienten Lösung. Und da gehören aus meiner Sicht eben dann letztendlich vor allen Dingen die Diskussionen dazu, wie schaffen wir es eigentlich, zu kompensieren. Und ich bin da nicht mit Ihnen einer Meinung, Herr Weimann, dass das zwei unterschiedliche Debatten sind. Ich finde, die gehören total zusammen, weil wir eigentlich nur über letztendlich CO2-Preise sprechen können, wenn wir auch irgendwie eine Antwort geben, was wir eigentlich mit dem zweiten Teil unserer Theorie machen, nämlich dem zweiten Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomie. Wie schaffen wir das eigentlich, Pareto-effizient zu kompensieren? Und ich glaube, da wird auch von uns als Ökonominnen viel zu wenig drüber gesprochen.
Und auch in der Politik wird zu wenig drüber gesprochen. Wir sind jetzt nämlich schon am Ende dieses Forums und deshalb an Sie alle drei noch eine Abschlussfrage. Was muss denn jetzt dringend passieren, damit Klimaschutz sowohl bei den Menschen, aber auch in der Politik den Stellenwert wieder erhält, den er verdient? Frau Urne.
Er muss vor allem fühlbar und spürbar sein im Sinne von, es hat was mit mir zu tun. Denn das Einzige, was Menschen wirklich zum Umdenken und damit auch Umhandeln bewegt, ist, wenn sie das Gefühl haben, es spielt für sie persönlich eine Rolle. Und ein ganz konkreter Ansatz ist das, was wir da auch schon aktuell beobachten können seit einiger Zeit, dass zum Beispiel die Verbindung zwischen dem Klimanotfall und der eigenen Gesundheit häufig gemacht wird. Also da geht es dann auf der einen Seite natürlich um so dramatische Dinge wie Hitze, Todesfälle, aber eben auch ganz konkret greifbare Sachen wie zum Beispiel, wie wirkt sich Hitze auf Schwangerschaften aus? Wie wirkt sich das auf unsere Konzentration aus, auf Lebenserwartung insgesamt? Und natürlich auch die Sicherstellung von einer gesunden und guten Ernährung.
Ich denke, wir müssen klar machen, dass Klimaschutz nicht gegen irgendjemanden steht, nicht gegen die Menschen, nicht gegen Sozialschwache und vor allen Dingen nicht gegen die wirtschaftliche Entwicklung. Und gleichzeitig müssen wir es schaffen, Allianzen zu bilden, sowohl national zwischen verschiedenen Gruppen als auch international mit Staaten sozusagen innerhalb und außerhalb der EU vorangehen, um zu zeigen, dass eben Klimaschutz und wirtschaftliche Weiterentwicklung möglich sind.
Herr Weimann?
Dem stimme ich im Grundsatz zu. Wir sind uns wahrscheinlich nicht darüber einig, wie das funktioniert. Nach meiner Auffassung ist diese Kombination von Instrumenten, Herr Steckel, die Sie vorschlagen, nichts anderes als eine Verteuerung von Klimaschutz. Und wir sind im Moment in einer Lage, in der die Kosten, die Klimapolitik, so wie wir sie im Moment betreiben und vor allen Dingen, wie sie geplant ist, zu Kosten führen, die unsere Volkswirtschaft nicht tragen kann. Und ich denke, wir sollten einfach ehrlich werden. Wir sollten den Menschen diesbezüglich reinen Wein einschenken. Und wir sollten mit ihnen dann in die Diskussion gehen. Ja, was tun wir in dieser Situation? Wir können es sowieso nicht alleine schaffen. Wir brauchen riesige Allianzen. Wir brauchen aber auch eigene Leistungsfähigkeit, um unsere Sicherungssysteme aufrechtzuerhalten und so weiter und so weiter. Also was sollen wir tun? Und sollten wir dann nicht darüber diskutieren, auch mit den Naturwissenschaften, ob eine Streckung der Ziele, nicht die Aufhebung der Ziele, aber eine Streckung des Emissionsverhaltens nicht sinnvoll ist. Für alle besser als das, was wir jetzt im Moment machen. Ich glaube, das ist nämlich der Fall.
Und das war's auch schon für heute in SWR Kulturforum. Nur noch heiße Luft, der Klimaschutz im Wahlkampf. Ich bedanke mich bei Professor Jan Stecke, Leiter der Abteilung Klimaschutz und Entwicklung am MCC in Berlin, bei Professor Joachim Weimann, Vorsitzender des Expertenrates für Klima- und Energiepolitik der Denkfabrik R21 und bei Professorin Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.